Ja, am Freitag hatten wir eine gesammelte Hausversammlung und haben über diesen Text gesprochen. Und wir fanden es doch wichtig, dass nicht nur die Anwesenden das hören bzw. verinnerlichen, sondern alle. Und ich werde einen Teil vom Freitag wiederholen und auch versuchen, noch einiges hinzuzufügen. Wir begannen mit den Versen, denn die Liebe Christi drängt uns so, da wir zu dem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und deshalb alle gestorben sind. Und er ist darum für alle gestorben, damit die, welche leben, fortan nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das erinnert uns an Galater 2, 19, 20, wo das fast wortwörtlich schon gesagt wurde. Der Galaterbrief wurde vor dem ersten Korintherbrief geschrieben. Und wenn Paulus das trotzdem hier noch einmal wiederholt, obwohl es so grundlegend und so wichtig ist, und er spricht erst im zweiten Korintherbrief darüber, aber er kommt nochmal zurück zu dem, was essentiell ist für unseren christlichen Glauben. Die Liebe Christi stand am Anfang oder steht am Anfang. Die Liebe Christi drängt uns so. Das ist eine Erfahrung. Wir haben eben ein Lied gesungen, Nieder zur Erden. Und in dem Lied wird die ganze Errettungsgeschichte erzählt. Und wenn du das liest, bist du noch nicht so ganz überzeugt, dass es die Liebe war. Aber du folgerst es mit dem Verstand. Wenn du all das liest, was im Neuen Testament steht, musst du eigentlich schließen, da ist ein Gott, der uns liebt. Und das ist auch für das Evangelium ganz wichtig, dass uns das im Hinterkopf ist. Wenn wir das Evangelium verkünden, da ist ein Gott, der uns liebt. Er liebt uns sogar als Sünder, der die Sünde liebt. Nicht wahr? Das ist für viele Religionen ist das völlig absurd zu sagen, Gott liebt die Sünder. Aber beim Herrn ist es so, er liebt die Sünder, er liebt die Menschen, wie sie sind, woher sie kommen. Und er liebt sie so, dass er sie retten will, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Die Liebe Christi drängt uns so, da wir zu dem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und deshalb alle gestorben sind. Das hört sich an wie eine logische Folgerung. Christus ist für alle gestorben. Und deshalb sind alle gestorben. Das sind doch zwei Schritte, würde ich sagen, der Erkenntnis. Ja, wie ja mein Bruder am Freitag sagte, eigentlich hat er im Anfang, als er in der Religion war, nur das gewusst, er ist für mich gestorben. Und ich auch. Ging uns vielleicht allen so. Christus ist für mich gestorben, für meine Sünden. Jetzt kam ich endlich einen Weg, von meiner Sündenlast frei zu werden und ja, ein gutes Gewissen zu haben. Das ist alles richtig. Aber dann erweitert er es noch und sagt, und er ist darum für alle gestorben. Er geht jetzt wieder zurück. Für alle gestorben. Damit die, welche leben, fortan nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wenn man das Evangelium hört, muss das noch keine Veränderung in mir bewirken. Aber wenn ich Gott erfahre, berühre, seine Liebe kennenlerne, und das geht nur durch Offenbarung, Wir können den Herrn darum bitten. Wenn ich seine Liebe kennengelernt habe, seine Berührung erfahren habe, sein Leben in mich aufgenommen habe, dann verändert sich alles. Dann verändert sich mein Blickwinkel. Dann sehen die Dinge der Welt ganz anders aus. Ich habe das erfahren. Ist mir erst später bewusst geworden. Ach, auf einmal sehe ich die Dinge ganz anders. Da ist was passiert. Und das muss uns bewusst sein. Da ist was passiert, aber es ist nur der Anfang. Warum musste Jesus für uns sterben? Damit wir mit Gott versöhnt wurden. Nicht nur damit meine Sünden vergeben werden und ich Ruhe habe, sondern damit ich mit Gott versöhnt werde. Versöhnt. Sagt nicht, das ist jetzt Basics, das sind anfängliche Dinge. Aber wenn der Paulus das erst im 2. Korintherbrief schreibt, in dieser Deutlichkeit, dann hat das schon einen Zweck. Er will die Korinther wieder dahin bringen, was ursprünglich ist. Zum Wesentlichen, zum Kernpunkt. Es geht um zwei Personen. Es geht nicht nur um mich, um meine Befreiung und Erlösung. Ich bin frei, Halleluja, frei von der Sünde. Ich habe Vergebung der Sünden. Nein, das ist von Gottes Seite her gesehen. Und lass uns ruhig mal darüber nachdenken, wie es von Gottes Seite her ist. Er sucht Gemeinschaft mit uns. Und es stand was zwischen uns, die Sünde. Und diese Sünde, dieses Wort Sünde kommt von Sund. Man ist sich nicht so ganz klar darüber, aber wahrscheinlich Sund. Was ist ein Sund? Ein Sund ist eine Meerenge, der zwei Kontinente oder zwei Erdteile voneinander trennt. Das ist eine Trennung. Und um diese Trennung, um diese persönliche Trennung zu Gott zu überwinden, brauchen wir Versöhnung. Und Gott will diese Gemeinschaft haben. Er will sie haben. Er liebt uns und er möchte gerne mit uns Gemeinschaft haben. Er will diese Trennung, diese Sünde, eigentlich unsere Verfehlungen, unser Unglaube, unsere Gottferne, will er überwinden und hat er überwunden. Was nimmt unsere Sünde weg? Das kann nur das Blut von Jesus, nicht? Das Blut des Opfers eines reinen Lammes. Jesus, der Sohn Gottes, hat sich freiwillig für uns hingegeben, am Kreuz für uns zu sterben. Damit wir mit Gott versöhnt werden. Mit Gott versöhnt. Das ist eine große Sache, tiefe Sache. Vielleicht gibt uns der Herr Gnade zu sehen, wie es in seinen Augen ist. Versöhnen ist auch ein deutsches Wort mit langem Hintergrund. Eigentlich geht es in diesem Wort um Sühne. Sühne ist, ja, zum Beispiel zwei Personen oder eine Partei oder ein Land ist mit einem anderen im Streit, im Krieg und dann gibt es Frieden und dann muss es einen Preis geben für diesen Frieden, eine, was weiß ich, Reparationszahlung oder irgendetwas. Jesus hat den Preis bezahlt für uns. Wir haben gesündigt, aber Jesus hat den Preis bezahlt für uns, dass wir ohne Gericht herauskommen, ohne Reparationszahlungen. Das ist so wunderbar und tiefgreifend. Jesus hat für uns gelitten. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen. Und wir nicht, wir mussten nicht ans Kreuz. Aber Gott hat es so eingerichtet, dass wir durch Glauben eins werden konnten mit ihm. Durch Glauben, durch Annehmen dieses Opfers konnten wir eins werden mit Gott. Und dann passierte etwas, was unseren Blickwinkel total änderte. Klar, wenn wir Gottes Leben haben, das ist für die Welt unbegreiflich, für uns auch in gewisser Weise unbegreiflich, aber wir verstehen, wir wissen inzwischen, wir kennen das Evangelium schon lange und sollten uns auch jetzt darüber Gedanken machen, dass es fortan anders sein wird. Dass wir fortan, was heißt fortan? Von jetzt an, jetzt, los, jetzt entscheide ich mich, fortan nicht mehr mich selbst zu leben, sondern dem, der für mich gestorben und auferstanden ist. Das ist eine Entscheidung. Kann ich sofort machen, fortan. Ab jetzt will ich klar mit dem Herrn vorangehen. Befreit von Sünde. Eins mit dem Herrn. Wunderbar. Das ist das Evangelium, Geschwister. Das ist das Evangelium. Wir sind frei. Und was sich noch geändert hat durch meine Bekehrung, steht auch das Wort kehren, umkehren drin, Bekehrung, hin zum Herrn, das ist, dass sich mein Blick auf die Geschwister völlig verändert hat. Und dass Paulus sagen kann, daher, eben weil so etwas geschehen ist in uns, kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wow. Das ist eine gewaltige Sache. Was hat sich denn da in dem Blick für die Menschen geändert? Nimm dir einfach Paulus jetzt mal als Beispiel. Ich lese mal weiter. Daher kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Und wenn wir auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch so jetzt nicht mehr. Schreibt der Paulus. Es ist noch offen, ob Paulus Jesus persönlich gekannt hat, gehört hat, gesehen hat. Aber ich glaube ja. Vielleicht war er noch ein Bub. Er ist etwa, weiß nicht, 5, 6, 7 Jahre nach Christi Tod am Kreuz, hat er sich bekehrt. Aber was war er bis dahin? Ein Pharisäer unter Pharisäern. Bei den besten Lehrern, die damals existierten. Und als Pharisäer hat er Jesus gesehen und gehört mit seinem Gesetzesverständnis. Ah, der hat den Sabbat nicht gehalten. Das kann nicht von Gott sein. Und das hat alles überdeckt, wie sehr er auch vielleicht im Geist angesprochen war. Das hat alles überdeckt. So sind wir auch manchmal. Etwas überdeckt alles, was der Geist in uns sagt oder tut. Und der Herr war ihm gnädig. Wie er auf dem Weg nach Damaskus war, da ist ihm der Herr begegnet in Licht und ich denke auch in Liebe. Und er spricht zu Paulus, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Was verfolgst du mich? Er hat ja nicht den Herrn verfolgt, wird er vielleicht gedacht haben. Ich habe nur die Gläubigen verfolgt. Aber so weit hat er gar nicht gedacht. Er war so perplex durch diese Erfahrung des Herrn, dass sein Denken völlig verändert war. Auf einmal, das ganze Alte Testament ist ihm vor Augen. Jesaja 53 ist ihm vor Augen. Dann die ganzen Verheißungen auf den Messias sind ihm vor Augen. Das spult alles vor seinen Augen ab. Jesus, den er verfolgt hat, ist der Messias. Und er ist ihm jetzt erschienen. Plötzlich kriegt er Licht über alles. Das können wir ja auch erfahren, wenn wir gläubig werden. Ich nehme den Herrn auf und lese die Bibel und plötzlich ist die Bibel ein ganz anderes Buch als vorher. Ganz anders, nicht? Haben wir das nicht alle erfahren? Ich glaube, wenn wir die Hand heben würden, wir alle haben das auch erfahren. Das Wort ist wirklich lebendig geworden. Gottes Leben verändert. Aber es verändert nicht nur einmal, wenn ich den Herrn aufnehme. Es verändert mich ständig. Darum bringt auch Paulus diese fundamental wichtigen Wahrheiten noch einmal vor. Daher kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Und wenn wir Christus nach dem Fleisch erkannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Gott sei Dank. Ja, was wir uns für Gedanken gemacht haben über Gott und über Christus, bevor wir gläubig waren, alles vergessen. Alles mit einem Mal verändert. Es wird uns klar, jawohl, das Wort ist Licht, das Wort ist wahr, das Wort ist Leben. Und er fährt fort, daher ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung da. Das Alte ist verschwunden, weg. Einige Übersetzungen sagen, alles ist neu geworden. Hier in der Übersetzung, siehe, es ist neu geworden. Ich würde sagen, alles hat auch seine Berechtigung. Von Gottes Sicht aus ist alles neu geworden. Wenn du nämlich sagen kannst, ich bin mit Christus gekreuzigt, dann ist alles beendet. Und ich bin mit Christus auferstanden, dann hast du mit Christus neues Leben. Alles ist neu geworden. Und ich habe es oftmals als Ermahnung des Geistes, als Ermutigung des Geistes erfahren, wenn ich irgendwo abgelenkt war, dass der Herr mir sagte, alles ist neu geworden. Ach, das macht nichts, das ist so nebensächlich. Nein, alles ist neu geworden. Ja, das kann uns schon helfen. Wir machen keine Abstriche. Der Herr hat uns in seinen Augen ganz erneuert. Was unsere praktische Lebensweise betrifft, so gleichen wir uns immer mehr dem an, was schon geworden ist, nämlich mein Leben im Geist. Ja, diese Verse sind so wunderbar. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Genießt die Neuheit des Geistes. Es ist von Gott. Es ist nicht nur einfach, jetzt wechsle ich einfach die Religion. Nein, nein, das bringt gar nichts. Es ist die Berührung mit dem lebendigen, auferstandenen Christus. Das macht es, nicht etwas anderes. Vers 18 steht, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat. Darin steckt wiederum, er hat die Sühne, die Strafe für uns übernommen und uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Also gleichzeitig mit dem Augenblick, wo wir Versöhnung empfangen haben, haben wir einen Dienst der Versöhnung empfangen. Das ändert auch alles. Aber ich muss auch bekennen, ich war lange Christ und habe es nicht so als meine Hauptaufgabe angesehen, den Dienst der Versöhnung auch auszuüben. Nämlich zu verkündigen, wie Gott in Christus die Welt mit sich selbst versöhnte und ihre Sünden nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung hineingelegt hat. Wieder, unsere Sicht wird verändert durch diese tiefe Erfahrung der Versöhnung mit Gott. Das ist mehr als nur der Appell, versöhnt euch miteinander. In diesem Kapitel steht nichts von miteinander sich versöhnen. Es geht hier, in diesem Brief geht es um die Versöhnung mit Gott, weil in mangelnder Versöhnung mit Gott, da liegt alles Üble verborgen. Dadurch, dass die Menschen nicht mit Gott versöhnt sind, darum ist so viel Sünde in der Welt. So viel Mord, Krieg, Sünden wie Unzucht und Ehebruch und all diese Sünden, mangelnde Versöhnung. Aber wir sind mit Gott versöhnt und wir sind Mitarbeiter Gottes. So schreibt er in Kapitel 6, Vers 1. Wir sind Mitarbeiter Gottes jetzt. Jetzt haben wir den Dienst der Versöhnung. Den Dienst weiterzutragen. So wie Gott sich mit uns versöhnt hat, so sollen auch andere Menschen mit Gott versöhnt werden. Und die Liebe Christi drängt uns doch so. Ich muss wirklich sagen, es drängt die Liebe. Wenn wir es nicht merken, bitte Gott darum, Herr, lass mich deine Liebe erkennen. Lass mich deine Liebe erkennen. Wir müssen alle denselben Weg gehen. Gott offenbart seine Liebe gerne. Und wir müssen nur einfach anfangen, mit ihm zu reden. Und unsere Wünsche vorbringen. Zu verkündigen, wie Gott in Christus die Welt mit sich selbst versöhnte und ihnen ihre Sünde nicht zurechnete. Nicht, weil er einfach nur sagt, ach, schwamm drüber, alles, ich vergeb dir, ich hab dich lieb, ich vergeb dir. Sondern weil sein Sohn diese Sünde für uns getragen hat, alle Sünde. Und das Wort von der Versöhnung hat er in uns hineingelegt. Das ist also in uns drin. Jeder hat es, das Wort von der Versöhnung. Und so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott mahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Also, er kommt jetzt wieder auf sich zu sprechen. So sind wir nun Botschafter. Er ist ein Botschafter an Christi Stadt, natürlich ein Vorbild für alle Korinther. Denn Gott mahnt durch uns. Wen mahnt er denn? Wen vermahnt er denn? Ja, er mahnt die Korinther. In Kapitel 6, Vers 1 sagt er, als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Er ermahnt die Korinther. Lasst euch versöhnen mit Gott. Was würdest du sagen, wenn jemand zu dir kommt und sagt, lass dich versöhnen mit Gott? Ich bin schon versöhnt. Ich bin schon versöhnt. Ja, aber was ist mit deinem Wandel? Ist dein Wandel schon mit Gott versöhnt? Sind deine Gedanken schon mit Gott versöhnt? Ist deine Liebe schon mit Gott versöhnt? Dein Gefühl? Ist dein Wille, sind deine Entscheidungen schon mit Gott versöhnt? Guck diese Korintherbriefe an, wie viel da noch Unversöhntes in der Gemeinde war. Natürlich, es waren vielfach Einzelne, die gesündigt haben, aber auch das betrifft die Gemeinde. Wenn einer notorisch sündigt, dann ist das schlecht für die Gemeinde. Dann kann er auch mit der Gemeinde nicht vorangehen. Sünde ist ein Hindernis für die Versöhnung mit Gott. Das muss uns bewusst sein. Und jede Sünde wiegt schwer. Das muss uns bewusst sein. Es hindert uns in der Gemeinschaft mit Gott. Auch Rebellion. Wie oft rebellieren wir mit unserem Zustand? Ja, wie oft nervt uns ein Arbeitskollege? Wie oft nervt uns unsere Frau? Oder wie oft nerven uns unsere Kinder? Und wir begehren auf, immer wieder dasselbe, ja. Immer wieder dasselbe. Ja, nimm einfach den Herrn. Nimm den Herrn. Akzeptiere deine Situation. Rebelliere nicht dagegen. Es ist nicht gut. Rebellion ist die Ursache für alle Sünde in der Welt. Wir demütigen uns unter seine gewaltige Hand. So bitten wir nun an Christi statt. An Christi statt, sagt er hier. Ich rede als Botschafter Christi. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das mindert nicht die wunderbare Tat des Herrn, ein Erlösungswerk an uns. Wir sind versöhnt. Wir sind versöhnt. Wir haben Gemeinschaft mit Gott. Wir können mit ihm reden. Wir können ihn alles bitten. Wir können Fragen stellen. Praktiziere das einfach. Aber es ist alles dazu da, dass Stück für Stück jedes Teil in uns, jede Gemütsregung in uns, wird versöhnt mit Gott. Kann versöhnt werden mit Gott. Ihr kennt den Sünder, der zum Tempel kommt, und den Pharisäer, der zum Tempel kommt. Der Herr gibt dieses Beispiel, ja. Und der Pharisäer zählt erstmal alles auf, was er alles für Gott getan hat und dass er das ja alles genau nach Gesetz beachtet, wie Gott es auch befohlen hat im Gesetz. Und ich danke dir, Gott, dass ich so bin, wie ich bin, ja. So endet sein zum Herrn kommen. Und der Sünder sagt, der Zöllner, wie sagt er? Herr, lass mich mit dir versöhnt sein. In diesem Wort steckt Versöhnung drin. Luther übersetzt es anders, sei mir Sünder gnädig oder so. Aber richtig wäre, lass dich mit mir versöhnen. Da ist Sühne drin. Da ist Glaube drin. Und dadurch wird auch der Zöllner gerechtfertigt vom Pharisäer. Steht es nicht da. Aber der Zöllner, der geht gerechtfertigt davon. So, als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Ja, das ist alles Gnade. Denn er spricht, ich habe dich zur angenehmen Zeit erhört. Das haben wir sicher schon viel erlebt, dass der Herr uns erhört hat. Und habe dir an einem Tag der Errettung geholfen. Das ist ein Zitat aus Jesaja 49. Ein Tag der Errettung geholfen. Siehe, jetzt ist eine wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist ein Tag der Errettung. Geschwister, jetzt ist ein Tag der Errettung. Ich gratuliere allen. Heute ist ein Tag der Errettung. Lass den Tag nicht vorbeigehen, ohne dass du diese Errettung in Anspruch nimmst. Noch ein bisschen mehr. Weihe dich dem Herrn neu. Von jetzt an nicht mich selbst leben oder mir selbst leben, sondern dem, für den, der für mich gestorben und auferstanden ist. Der Herr ist es wert, dass wir unser ganzes Leben ihm geben. Der Herr ist es wert. Wir lieben ihn und wollen auch nicht frei sein. Wir möchten viel mehr Anteil an seinem göttlichen Leben haben, an seinem göttlich-menschlichen Leben. Ja, es ist viel noch zu sagen. In den Versen 14 bis 18, die wir jetzt nicht gelesen haben, die lese ich jetzt zum Abschluss noch vor, weil die mit dazugehören, dass wir unterscheiden lernen. Nein, ich lese ab Vers 11, ja? Unser Mund hat sich zu euch aufgetan, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr aber habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist in euren Herzen. O Herr, wir geben dir unser Herz, mach es weit. Nun vergeltet Gleiches mit Gleichem, ich rede zu euch als Kindern, und werdet auch ihr weit. Das ist Gottes Werk an uns. Er macht unser Herz weit, weit, weit für ihn selbst. Also wichtig ist unsere Beziehung zum Herrn, dass sie wirksam ist. Darum machen wir ihm unser Herz weit. Dann geht's weiter. Kommt nicht unter ein ungleiches Joch mit den Ungläubigen, denn welche Partnerschaft hat Gerechtigkeit mit Gesetzlosigkeit? Ja, hat keine Partnerschaft. Gehört nicht zusammen. Oder welche Gemeinschaft hat Licht und Finsternis? Gehört nicht zusammen. Wenn Licht scheint, dann muss die Finsternis weichen. Und ich bitte um Licht, dass die Finsternis in mir weicht. Weiter. Welche Harmonie hat Christus mit Belial? Oder was für einen Teil hat der Gläubige mit den Ungläubigen? Welche Harmonie? Das Wort ist tatsächlich auch im Griechischen wie eine Symphonie, ja. Eine Symphonie ist ein wunderschöner Gleichklang. Viele Instrumente spielen, aber es ist ein wunderbarer Gleichklang. Und es gibt da aber keinen Gleichklang zwischen Christus und Belial. Das ist dem Teufel oder anderen Mächten und Gewalten. Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit den Ungläubigen? Ja, was für ein Teil, was für eine Gemeinschaft, ja, hat der Gläubige mit den Ungläubigen? Oder was hat der Tempel Gottes mit den Götzen gemein? Nix. Tempel Gottes ist rein und heilig und hat mit Götzen nichts gemein. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, sagt er, ja. Wir als das Haus Gottes, als die Gemeinde Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein. Und sie werden mein Volk sein. Das hat er schon in 3. Mose verheißen. Ja, im Alten Testament, 3. Mose 26. Darum geht aus von ihrer Mitte, sondert euch ab und rührt kein Unreines an, so werde ich euch annehmen und werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Ist das nicht schön? Wie verbindlich er damals schon geweissagt hat, und das ist heute die Tatsache. Ja, wir haben uns abgesondert für den Herrn, rühren nichts Unreines an, haben auch keine unreinen Kontakte. Wir gehen mit dem Herrn voran. Und ich werde euer Vater sein, das ist jetzt Tatsache. Genießt das. Ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Genießt das, ja. Also hier werden auch die Töchter genannt. Ja, lobt den Herrn. Spricht der Herr, der Allmächtige. Ist das nicht wunderbar? So, der Herr sei mit unserem Geist.